Geschichten für Kinder.
Von echten Traumhäusern und richtigen Luftschlössern. Von Peter Blie.
Altes Haus, neuer Freund. Träumen ist klasse, findet Fred. Und so ist es jeden Abend dasselbe. Schnell die Zähne geputzt, rein in den Schlafanzug, hops auf die Matratze gesprungen und ins Kissen gekuschelt. Dann ruft Fred laut, Gute Nacht, Mimamu! Und seine Mutter kommt ans Bett. Sie gibt ihm einen Kuss und schon hat Fred die Decke über den Kopf gezogen und ab geht's ins Traumland. Fred hat viele Lieblingsträume. Monster besiegen, Lokomotive fahren, Würstchen essen, Räuber jagen und natürlich fliegen. Aber in seinem Lieblingstraum, da rennt Fred nicht, da kämpft er nicht und fliegt auch nicht. Da baut er ein Haus, sein Traumhaus, das schönste Haus der Welt. Wie heute zum Beispiel. Es ist früher Morgen, Fred schläft. Gerade versucht er im Traum, ein Brett über zwei hohe Balken zu legen. Da schüttelt ihn die Mutter an der Schulter und sagt, Guten Morgen, aufwachen. Das passt jetzt wirklich nicht, denn Fred stemmt das Brett mit beiden Händen hoch. Und so murmelt er, Moment, ich muss noch eben. Er will das Brett wenigstens noch an die Balken nageln. Das wäre dann schon mal der Rahmen für eine Tür. Also versucht Fred wieder einzuschlafen und weiter zu träumen. Aber die Mutter ruft erneut, nun aber Schluss, gleich kommen die Handwerker. Fred zieht die Decke weg, reibt sich die Augen und blickt sich im Zimmer um. Viel gibt es nicht zu sehen, nur Umzugskisten an der Wand gegenüber und seinen Schreibtisch vorm Fenster. Fred ist erst vor einer Woche mit seiner Mutter hierher gezogen und er findet das neue Haus ganz schön alt und klapprig. Die Fensterluken schließen schlecht, die Fußbodendielen knirschen, es kommt kein warmes Wasser aus der Leitung und auch eine Steckdose für den Fernseher fehlt. Aber die Mutter hat ihn getröstet. Du wirst sehen, wenn es mal die Handwerker kommen und alles in Ordnung bringen. Die Handwerker, jetzt aber schnell. Fred springt aus dem Bett, macht Katzenwäsche mit kaltem Wasser und zieht sich an. Da hupt es draußen. Jemand pocht an die Haustür und ruft, Wir sind da und fangen mit dem Gerüst an. Au fein, dann kann ich helfen, denkt Fred und saust die Treppe hinunter. Aber dort steht seine Mutter. Sie dirigiert ihn in die Küche und sagt, alle Wege nach draußen gehen über Frühstück. Im Stehen schaufelt Fred seine Cornflakes in sich hinein. Du brauchst gar nicht so zu schlingen, sagt seine Mutter. Es wird Wochen dauern, bis die Bauarbeiter unser Hexenhäuschen hergerichtet haben. Du kannst also in Ruhe zugucken und lernen. Später darfst du vielleicht helfen und selbst was bauen, hörst du? In der Reihenfolge. Gucken, lernen, helfen, bauen. Aber Fred ist schon zur Tür hinaus. Gucken und lernen überspringt er. Die Arbeiter sind bestimmt froh, wenn er gleich hilft. Wie viele sind es eigentlich? Fred guckt sich um und zählt. Nur drei. Und alle sind mit Ausladen beschäftigt. Da können sie sicher noch jemanden gebrauchen, der mit anpackt. Fred geht zu dem Lastwagen, der mit den Stangen für das Baugerüst beladen ist, und zieht an einer Stange, die hinten über die Ladefläche ragt. Sie rutscht vom Lastwagen herunter und einem der Arbeiter zwischen die Beine. Der Mann trägt eine Leiter, er stolpert und lässt vor Schreck die Leiter los. Die fällt dem anderen Arbeiter, der gerade vom Haus zurückkommt, gegen den Kopf. Volltreffer, ruft der dritte Arbeiter und Fred denkt, auweia. Doch zum Glück tragen die drei ihre Bauarbeiterhelme, sodass nichts passiert und zum Glück sind alle drei nett. Sie schimpfen nicht, sondern lachen und fragen Fred nach seinem Namen. Der mit dem Schnurrbart hebt ihn hoch und setzt ihn oben auf dem Dach vom Fahrerhaus des Lastwagens ab. Du bist unser Bauleiter, Fred. Von da oben hast du den besten Überblick. Fred kann gar nicht so schnell gucken, wie die Männer das Gerüst aufbauen. In Windeseile ist das Haus eingepackt. Nur die Haustür ist noch frei. Aus der kommt jetzt die Mutter. Sie hat eine Papierrolle unter dem Arm. Fred weiß, was darauf zu sehen ist. Er war selbst dabei, als die Mimamu das Haus so gezeichnet hat, wie es einmal aussehen soll. Sie hockt sich auf den Bürgersteig, rollt das Papier aus, legt Steine auf die vier Ecken und beugt sich mit dem Schnurrbartmann darüber. Der ist der Chef, merkt Fred. Aber Oberchefin ist die Mimamu, denn sie ist die Architektin, die erklärt, was zu tun ist. Fred ist sehr stolz auf seine Mutter. Wenn er groß ist, wird er auch Architekt, das steht fest. Und deshalb übt er fleißig, nachts, in seinem Lieblingstraum vom Häuserbauen. Seine Mutter ruft, »Halt, stopp! Der Fenstersturz muss höher!« Fred blickt zu der Stelle, auf die sie zeigt. Schräg über der Haustür haben die Männer ein längliches Loch in die Wand geklopft und wollen gerade einen Balken einsetzen. »Ja, genau«, ruft der Schnurrbartmann nach einem Blick auf die Zeichnung. »Unter den Fenstersturz muss der Rollladenkasten. Mensch, Sepp, du Depp, pass doch auf. Aber jetzt ist erstmal Frühstückspause.« Die Mutter verschwindet im Haus, die Bauarbeiter holen Pausenbrote und Thermoskannen herbei und setzen sich auf das Mäuerchen vorm Haus. Doch der Jüngste, der, mit dem der Schnurrbartchef gerade geschimpft hat, nimmt sein Frühstückspaket, steht auf, geht zum Lastwagen und schwingt sich ins Fahrerhaus, auf dem Bauleiter Fred sitzt. Der rutscht nach links und reckt den Kopf so vor, dass er von oben durch die offene Fahrertür sehen kann. »Hallo, Sepp, du Depp, wieso frühstückst du nicht mit den anderen?« fragt Fred. »Die Nerven. Und fang du bloß nicht auch noch an. Ich heiße Sepp, basta.« »Und wieso?« sagt der Schnurrbart. »Sepp, du Depp?« »Ganz einfach. Ein Sepp ist so lange ein Depp, wie er Lehrling ist. Er hat an allem Schuld, was bei der Arbeit schief geht. Und in der Pause darf er sich dann auch noch verspotten lassen.« »Und weil du der Depp bist, musst du einen Fenstersturz bauen? Ich dachte, ein Fenster soll nicht stürzen, sondern ordentlich auf- und zugehen«, sagt Fred. Und Sepp muss lachen. »Genau. Und unter den Fenstersturz baue ich den Rollladenkasten. In den kommen Speck und Gurken für die Rouladen, oder wie?« »Nee, im Ernst?« »Rollladenkasten und Fenstersturz, das sind Hausbauwörter. So wie Dachumlauf und Schnurschlag«, sagt Fred. »Korrekt, Herr Architekt.« Fred guckt den Lehrling scharf an, ob der sich über ihn lustig macht. Aber Sepp fragt ihn ernst, »Dann bist du wohl auch ein Häuserbauer?« »Ja klar, das mache ich im Schlaf. Ich arbeite nachts an meinem Haus.« Nun guckt Sepp Fred scharf an. »Na, das musst du mir zeigen, Herr Schlafarbeiter, wie du baust.« »Oh ja, gerne«, ruft Fred. »Du musst mir nur ein bisschen helfen. Bring am besten dein Werkzeug mit. Dann zeige ich dir, wie man echte Traumhäuser baut.« »Frühstückspause vorbei«, ruft da der Schnurrbartchef. Sepp muss wieder aufs Gerüst und sagt schnell, »Nach Feierabend, da hab ich Zeit.« Mit einem Satz springt Fred vom Dach in den weichen Sand. Der Sepp ist gar kein Depp, denkt er, und rennt vergnügt ins Haus. Denn auf das Traumhaus bauen freut er sich schon jetzt. Wozu Fundamente? Fred sitzt auf dem Fußboden im Wohnzimmer und packt Bücher aus. Er holt sie aus dem Karton, die Mutter ordnet die Bücher ins Regal. Dabei wäre er lieber draußen bei den Bauarbeitern. Vor einer Woche ist Fred mit seiner Mutter in das alte, klapprige Haus gezogen, das jetzt von den Arbeitern verschönert wird. Weißt du was, Mimamu? Da ist ein Arbeiter, den nennen die anderen Sepp der Depp, weil er noch Lehrling ist. Fred muss warten, bis er weitererzählen kann, denn gerade wird mit einem Bohrhammer ein Loch in die Küchenwand gebohrt. Als der Lärm aufhört, redet er weiter. »Aber Sepp ist ganz nett und will von mir lernen, wie ich mein Traumhaus baue. Du weißt schon, das Haus, das ich in meinem Lieblingslieblingstraum baue, das bauen wir jetzt in echt, Sepp und ich. Er hat das Werkzeug und ich weiß, wie es geht. Heute nach Feierabend fangen wir an.« Fred greift nach dem nächsten Buch, aber das will nicht aus dem Karton raus. Es klemmt fest. »Vorsicht«, ruft die Mutter und befreit das sperrige Buch mit leichtem Hin- und Herruckeln aus dem Karton. Ganz still wird es im Zimmer. Fred hockt im Schneidersitz auf dem Boden und hält das Buch auf den Knien. Er betrachtet die verschnörkelten Buchstaben auf dem Einband. Luftschlösser steht da und darunter ist ein Zelt zu sehen. Kein Campingzelt. Auch kein Indianer- oder Zirkuszelt, sondern ein Zelt wie ein Spinnennetz. Es ist über hauchdünne Stangen gespannt, mit durchsichtigen Seilen festgeknüpft und scheint kaum in der Erde verankert zu sein. Fast, als wolle es gleich davonschweben. Was ist ein Luftschloss? Fragt Fred. Die Mutter überlegt einen Moment und sagt dann, ein Luftschloss kann vielerlei sein. Ein Wunschtraumgebilde, ein Haus, in dem die Fantasie wohnt, aber auch ein Schlüsselloch, das in der Luft schwebt und darauf wartet, dass jemand es entdeckt und mit dem passenden Schlüssel öffnet. Das mit dem Schlüsselloch versteht Fred nicht richtig. Vielleicht ist die Lösung ja im Buch versteckt, denkt er und schlägt es vorsichtig auf. Komisch. Ein Buch ganz ohne Buchstaben. Aber nachdem er ein wenig darin geblättert hat, weiß er auch warum. Dieses Buch braucht keine Wörter, denn Wörter könnten nicht beschreiben, was auf den Seiten zu sehen ist. Da gibt es schwimmende, hängende und fliegende Häuser. Häuser aus Glas oder Seide, aus Federn und Blättern. Es gibt ein Haus wie eine Zuckergusstorte und eines wie ein Fliegenpilz. Es gibt ein gedrehtes Schneckenhaus und ein Ei mit Türen und sogar ein Haus, das gar nicht da ist. Fred sieht nur eine halboffene rote Tür mitten auf einer weißen Seite. Er guckt seine Mutter fragend an und sie erzählt ihm, als du klein warst, habe ich meine schönsten Ideen für Häuser auf große Bögen gezeichnet. Die habe ich zu einem Buchbinder gebracht und der hat daraus ein Buch gemacht. Sie seufzt und fährt fort. Mehr als ein Buch ist es aber nie geworden. Anschauen wollten sich die Leute solche Häuser gern und auch ein bisschen träumen dabei. Aber niemand wollte sich so eins von mir bauen lassen. Und weil ich ja als Architektin Geld verdienen muss, zeichne ich nur noch praktische Häuser. Dann baue ich jetzt solche Häuser, verkündet Fred, stellt das Luftschlosserbuch ins Regal und merkt sich die Stelle genau. Ich glaube, jetzt ist Feierabend. Ich hole Sepp ab und wir fangen an mit meinem echten Traumhaus. Viel Erfolg, ruft die Mutter hinter Fred her, aber der ist schon zur Tür hinaus. Er findet die Männer vor dem Bauwagen, in dem sie Werkzeug und Arbeitskleidung aufbewahren. Sie stehen über Wassereimer gebeugt und waschen sich den Dreck von Gesicht und Händen. »Sepp, du Depp, bring mir mal mein Handtuch«, ruft Kollege Olaf. Der Chef mit dem Schnurrbart lacht und Lehrling Sepp saust los, füllt Wasser nach, trägt die Bauarbeiterhelme in den Wagen und als die zwei anderen weg sind, räumt Sepp immer noch auf. »Fred hält es kaum mehr aus. Wann fangen wir endlich an?« »Gleich, junger Mann. Wenn du mir hilfst, geht's schneller.« Also rollt Fred den Schlauch auf und kippt die Wassereimer unter den Büschen aus. »So, Chef«, sagt Sepp, als sie fertig sind, »ich weiß nicht, wie dein Traumhaus geht, ob es von alleine steht. Reichen Luft und Spucke aus oder hol ich's Werkzeug raus?« Fred lacht. »Klar brauchen wir Werkzeug. Leiter, Spaten, Schaufel, Hammer, Zange, Nägel, Balken, Plastikplane, Bretter, Seile. Vollgepackt wandern die beiden zur Kastanie hinten im Garten. Und nun?« fragt Sepp. Fred zeigt auf die Maulwurfshügel. Hier kommt die Empfangshalle hin, dahinter das Treppenhaus mit dem Fahrstuhl und dann geht's oben weiter. Aha, und wo kommen die Fundamente hin? Fragt Sepp, als Fred in die Baumkrone zeigt. Wozu denn Fundamente? Mauern brauchen Fundamente im Boden, damit sie nicht umfallen, erklärt Sepp. Na gut, dann graben wir hier ein Loch und stellen den Balken da rein, sagt Fred. Wenn du meinst, du bist der Chef, sagt Sepp. Sie graben ein tiefes Loch, setzen den Balken hinein und treten ihn mit Erde fest. Jetzt nageln wir oben ein Brett an den Balken und etwas weiter unten noch eins. Die verbinden wir und schon haben wir zwei Fenster, sagt Fred. Verstehe ich nicht, meint Sepp. Und Fred fragt sich im Stillen, ob Sepp vielleicht doch ein Depp ist. Ist doch ganz einfach, erklärt er und lehnt die Leiter an den Balken. Den rechten Fensterrahmen verlängern wir nach unten und fertig ist die Eingangstür. Halt mal die Leiter, dann zeig ich's dir. Er klettert die Leiter hoch, hält sich ein Brett, einen Nagel und den Hammer alles auf einmal fest und will den Nagel einschlagen. Au! Rufen Sepp und Fred gleichzeitig. Fred, weil er sich auf den Daumen gehauen hat und Sepp, weil ihm das Brett auf den Helm gefallen ist. Fred stolpert die Leiter runter. Zeig mal. Sepp guckt sich Freds Daumen an, nimmt ein Taschentuch aus seiner Hosentasche, träufelt eine Flüssigkeit aus einer kleinen Flasche darauf und wickelt es um den Daumen. Den musst du stillhalten. Setz dich dahin, ich mache allein weiter. Fred setzt sich auf den umgedrehten Eimer und Sepp nagelt das erste Brett fest, dann das zweite, das dritte, genau wie Fred es gesagt hat. Und wie geht's jetzt weiter? Fragt Sepp. Jetzt von oben die Seiten abstützen, dann ein Seil zum dicken Ast spannen oder kommt erst die Türschwelle dran. Ich glaube, noch ein Seil quer und darüber die Plastikplane. Auf einmal ist Fred sich nicht mehr sicher, wie das Haus aus seinem Traum konstruiert ist. Die Bilder der Luftschlösser schieben sich vor sein Traumbild. Sepp macht alles so, wie Fred es sagt. Als er fertig ist, setzt er sich neben Fred und sie betrachten ihr Werk. Lächelnd sagt Sepp: Tja, Herr Chef, der Traum ist aus. Der Sepp erklärt: Das wird kein Haus. Stimmt. Irgendwie sieht es wie eine kranke Vogelscheuche im Wintermantel aus, gibt Fred zu. Naja, tröstet Sepp. Vielleicht solltest du heute Nacht noch mal genau aufpassen, wie dein Traumhaus aussieht. Jetzt machen wir Feierabend. Und morgen bauen wir weiter. Besuch bei der Tagtraumelfe. Fred sitzt mit seiner Mutter in der Küche. Auf dem Tisch brennen Kerzen und sie essen zu Abend. Es gibt nichts Warmes, sondern Brote, denn es ist ein kleines Malheur passiert. Seit einer Woche wohnen sie in dem alten Haus und die Bauarbeiter, die es renovieren, haben beim Bohren das Stromkabel getroffen und es hat einen Kurzschluss gegeben. Fred findet das nicht schlimm. Seinetwegen könnten sie immer bei Kerzenschein zu Abend essen. »Mir ist was viel Schlimmeres passiert«, sagt er. »Ich wollte doch im Garten mein Traumhaus bauen, von dem ich in meinem Lieblingstraum immer träume. Das habe ich Sepp, dem Lehrling, versprochen. Aber alles ist schiefgegangen. Erst habe ich mir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen und Sepp musste alleine weiterbauen. Dann wusste ich nicht mehr genau, wie das Haus aussieht. Wie ein Haus, wie ein Luftschloss.« Die Mutter sagt, du musst eben noch mal träumen und besser aufpassen. Nein, widerspricht Fred. Im Traum weiß ich ja, wie es aussieht, aber hinterher, da ist der Traum weg. Ich weiß nicht, wie ich ihn festhalten soll. Kann man Träume einpacken und mitnehmen? Oder kann man sie fotografieren? Weißt du, was man da macht, Mimamu? Das ist ganz wichtig. Nein. Ich weiß nicht, wie man einen Traum so einfangen kann, dass er nach dem Aufwachen nicht entwischt. Vielleicht lernt man das in der Traumschule. Ich dachte, dort lernt man träumen, sagt Fred. Vielleicht gibt es eine Extraklasse für Leute, die sich an ihre Träume erinnern wollen, meint die Mutter. Und wo ist die Traumschule, will Fred wissen. Die Mutter erklärt, dass sie sich da leider gar nicht auskenne. Und das bringt Fred auf eine Idee. Nach dem Abendessen läuft er rasch mit einem Kerzenleuchter ins Wohnzimmer. »Sei vorsichtig«, ruft ihm die Mutter hinterher. Fred geht zu der Stelle des Bücherregals, die er sich gemerkt hat. Dort steht das Buch der Luftschlösser mit den Fantasiehäusern, die seine Mutter als junge Architektin gezeichnet hat. Fred setzt sich auf den Boden, stellt die Kerze neben sich und blättert in dem Buch. Er sucht eine bestimmte Seite, die mit dem richtigen, echten Luftschloss, dem Schloss in der Luft. Und da ist sie, die weiße Seite, mit nichts als einer roten Tür mittendrin. Die Tür hat eine schwere Klinke. Und unter der Klinke ist ein Schlüsselloch, wenn man da durchgucken könnte. Fred beugt sich dicht über die Tür, so dicht, dass sie vor seinen Augen verschwimmt und er nur noch das Schlüsselloch sieht, das immer größer, immer heller wird. Und mit einem Mal kann er hindurchschlüpfen. Vorsichtig setzt er den Fuß auf und blickt sich um. Er ist an einem leuchtend gelben Strand gelandet und kann durch seine Turnschuhe fühlen, wie warm der Sand ist. Er hört das Plätschern von Wellen und folgt der Linie, die das Wasser in den Sand gezeichnet hat, bis zu einem Sandwall. Der Wall ist nicht hoch. Fred kann darüber gucken und erkennt, dass es sich um eine Sandburg handelt. Merkwürdig. Die Sandburg ist nicht zum Land, sondern zum Meer hin offen. Und jetzt bemerkt Fred die zwei Frauen in der Sandkuhle hinter der Burgmauer. Beide sind von Kopf bis Fuß in weite Tücher gehüllt. Die eine ist in Schwarz gekleidet und schläft eingerollt im Sand. Unter dem Stoff guckt nur ein Stück von ihrem Gesicht hervor. Die andere Frau, die neben mir sitzt, ist weiß gekleidet und scheint in die Ferne zu schauen. Fred zögert, weil er nicht weiß, wie er sie ansprechen soll. Aber dann sagt er: »Guten Tag, Frau Sandburg-Fräulein. Ich suche die Traumschule. Wissen Sie zufällig den Weg dorthin?« Verwundert blickt die weiße Frau um sich und es dauert einen Augenblick, bis sie Fred entdeckt hat. »Was hast du gesagt?« lächelt sie. »Ich möchte lernen, wie man Träume behält. Ich will nämlich ein Haus bauen, das ich geträumt habe, aber ich habe den Traum vergessen.« Die weiße Frau sagt: »Du hast Glück. Aus beruflichen Gründen kenne ich die Traumschule. Ich muss dir aber sagen, dass kein bestimmter Weg dorthin führt. Die Richtung wechselt. Der Weg ist mal hier und mal da. Nichts Festes, worauf man den Fuß setzen kann.« Fred findet die Antwort verwirrend und fragt, woher sie sich in Traumfragen so gut auskenne. Da lacht sie: »Weil ich eine Elfe bin. Ich heiße Diabella und bin eine Tagtraumelfe. Meine Schwester, die neben mir schläft, heißt Stella und ist eine Nachttraumelfe. Wir sind immer zusammen, aber nie gemeinsam wach. Schläft die eine, wacht die andere und umgekehrt.« Vor Aufregung fragt Fred alles auf einmal: »Machen Sie jetzt gerade einen Tagtraum für jemanden? Wo bewahren Sie den auf? Wissen Sie, wie man Träume festhalten kann? Und können Sie mir sagen, ob es weit zur Traumschule ist?« Diabella beantwortet die Fragen nicht, sondern sagt: »Du willst ein Traumhaus bauen? Dann komm her, mein Junge, setz dich neben mich, ich zeig dir was.« Fred steigt über die Mauer, und als er neben Diabella sitzt, taucht sie ihre Hand in einen Eimer mit Wasser. Mit der nassen Hand fährt sie über die Mauerkrone der Sandburg und schon entsteht ein Turm mit einem Drachenkopf. »Versuch es auch mal«, hält sie Fred den Eimer hin. Er taucht die Fingerspitzen hinein, greift in den Sand und als wäre es nicht seine, sondern eine Zauberhand, wächst unter seinen Fingern eine steil aufragende Mauer mit Türmen und Zinnen empor. »Hör hinauf«, ermuntert ihn Diabella. »Aber so ein schiefer Turm, kippt der nicht um?« ruft Fred. Diabella lacht: »Ach, Junge, musst nicht viel fragen. Musst trauträumen und traumtrauen, so wie die Wellen hier. Ach, ich liebe das Wasser. Heute ist es das Meer und morgen ein Bach. Als Wolke fliegt es dahin und ist doch der Regen kein Freund. So bringt er mich doch um die Welt. Wir Tagtraumelfen haben viel zu tun. Nichts lieben die Menschen mehr, als ihren Tag zu träumen. Und sind wir nicht gelitten, so nennt man uns Halluzination. In der Wüste auch Fata Morgana. Am liebsten bin ich die raschelnde Krone des Baums. Kommt ein Wanderer daher und legt sich darunter und schaut mit geöffneten Augen ins Blätterdach, dann entführe ich ihn in den schönsten aller Tagträume. Den vergisst er nie.« Fred würde gern fragen, wie der schönste Tagtraum aussieht. Doch zugebannt folgt er der Bewegung seiner Zauberhand, die den Sand zu kühnen Bögen formt. Er hört nicht, dass Diabella verstummt ist. Erst als der Eimer leer ist, blickt er auf. Die Elfe liegt eingerollt in der Sandkuhle und schläft. Dafür ist ihre schwarze Schwester Stella erwacht. Sie hat sich aufgerichtet, reibt sich die Augen und sagt: »Lass dir nichts erzählen. Tagträume muss man genauso beim Traumschlucker abgeben wie...« »Wie was?« ruft Fred. Sachte rüttelt jemand an seiner Schulter und sagt: »Wie ein Ratz. Aufwachen!« Fred öffnet die Augen und blickt sich verwirrt um. Das ist nicht die Nachttraumelfe, sondern seine Mutter, die neben ihm auf dem Wohnzimmerboden kniet. »Du bist wahrhaftig über dem Buch eingeschlafen. Ab ins Bett, wo du hingehörst. Aber tragen werde ich dich nicht«, sagt sie und klappt das Buch der Luftschlösser zu. An den Fäden der Nacht. Ungeduldig guckt Fred aus dem Wohnzimmerfenster des alten, klapprigen Hauses, in dem er seit kurzem mit seiner Mutter lebt. Endlich machen die Bauarbeiter Feierabend. Fred rennt nach draußen zu seinem neuen Freund, dem Lehrling Sepp. Der hat ihm versprochen, ganz in echt an seinem Traumhaus weiterzubauen. Das aus Freds Lieblingstraum. Gerade wird Sepp mal wieder von seinen Kollegen verspottet. »Hey, Sepp, du Depp, baust du heute nach Feierabend noch eine Vogelscheuche in den Garten?« ruft Olaf. Zum Glück lässt Sepp sich nicht die Laune verderben. Pfeifend räumt er das Werkzeug der Kollegen weg und winkt ihnen zum Abschied noch hinterher. »Nun kann's losgehen«, sagt er zu Fred und schaufelt Sand in die Schubkarre. Fred füllt einen Eimer mit Wasser und so beladen marschieren sie zur Kastanie hinten im Garten. »Ich zeig dir mal was«, sagt Fred und versucht aus etwas nassem Sand eine Mauer zu formen. Aber die sackt sofort in sich zusammen. »Gestern bei der Tagtraumelfe hatte ich Zauberwasser. Damit konnte ich sogar Türme bauen«, erklärt er Sepp. Nachdenklich kratzt sich Sepp am Kopf. »Zauberwasser kenne ich nicht, aber Zauberpulver, das gibt es. Wir nennen es Zement. Den verrührt man mit Sand und gießt ihn in eine Form. Am besten ist es, du zeichnest mir die Mauer von deinem Traumhaus hier auf.« Also hocken sie sich hin und Fred zieht mit dem Finger ein paar Furchen in den Sand und versucht sich zu erinnern, wie seine Traummauer ausgesehen hat. »Nein, so nicht«, murmelt er, wischt die Sandzeichnung weg und zieht neue Linien. »Wenn das hier hier ist, dann ist das da dort, bloß etwas länger.« »Wenn ein Apfel ist, ist eine Banane, bloß länger«, lacht Sepp und sagt dann, »na, wenn du meinst, du bist der Chef.« Geschwind schaffen sie die große Säge, die Mischmaschine, Bretter und Latten herbei. Sepp sägt Bretter zurecht und nagelt aus ihnen eine Kiste, während Fred eine kleine Grube aushebt. »Gut, und jetzt kommt die Kiste in die Grube.« Sepp guckt noch einmal auf Freds Zeichnung, sagt »Junge, Junge« und steckt mehrere Metallstangen in die Kiste. Die biegt er dann wie zwei Arme auseinander und verkleidet sie ebenfalls mit Brettern. Nun darf Fred Sand in die Mischmaschine schaufeln und Wasser und den Zauberzement dazuschütten. Er drückt auf den Knopf und die Maschine dreht sich um und um, bis Sepp ruft »Stopp, fertig ist der Beton!« Er kippt die Mischung in die Schubkarre und stampft sie in die selbstgebaute Holzform. Fred muss mehrere Schubkarren voll anmischen, bis die Form gefüllt ist. »Morgen ist der Beton so fest, dass wir die Holzform wegnehmen können«, erklärt Sepp, während sie ihr Bauwerk begutachten. »Und was sagst du nun zu deiner Mauer?«, fragt er. »Irgendwie sieht sie aus wie ein großer Kleiderbügel, der verkehrt herum im Boden steckt«, stellt Fred enttäuscht fest. »Oder wie eine liegende Mondsichel, eine Mondsichel am Stiel«, versucht Sepp zu trösten. »Ich verstehe nicht, wieso ich im Traum prima bauen kann und in Wirklichkeit klappt es dann nicht«, sagt Fred. »Vielleicht sollten wir beide in die Traumschule.« »Doch davon will Sepp nichts wissen. Ich bin froh, dass ich aus der Schule raus bin und überhaupt machen wir lieber Schluss, ehe noch was schief geht.« Sie räumen die Baustelle auf und beim Abschied sagt Sepp mit freundlichem Spott, »Und träumst du heute Nacht, dann gib ganz fein Acht, sonst wirst du morgen ausgelacht.« Fred hat eine Idee. Er läuft rasch ins Haus, wo seine Mutter schon mit dem Abendbrot wartet. »Und ging es diesmal besser?«, fragt sie. Aber Fred sagt nur kurz, »Wir haben Mondbügel und Kleidersicheln gebacken. Es kann ihm jetzt gar nicht schnell genug gehen. Rasch gegessen, die Zähne geputzt, ins Wohnzimmer zum Bücherbord geflitzt und schon liegt er im Bett mit dem Luftschlösserbuch. Natürlich hat er wieder die Seite mit der Tür aufgeschlagen, der roten Tür mit dem Schlüsselloch. Er kneift die Augen zusammen und guckt angestrengt in das schwarze Schlüsselloch. Erst sieht er gar nichts, aber dann geht ganz langsam der Mond auf. Kein Vollmond, sondern eine schlanke Mondsichel. »Die sieht ja wie die aus, die wir gebaut haben«, denkt Fred. Immer heller wird die Sichel. Und jetzt erkennt er Diabella, die Tagtraumelfe. Sie liegt in der Sichel und schläft. Dann muss ihre Schwester Stella, die Nachttraumelfe, auch in der Nähe sein. Wenn die eine schläft, dann wacht die andere. Das weiß Fred inzwischen. Und richtig, da hinten steht sie auf einer Wolke und wirft hauchdünne Fäden über die Mondsichel. »Wie schön, dass du wieder da bist«, ruft Stella, als sie Fred entdeckt und zieht an einem ihrer Fäden. Ohne dass Fred auch nur einen Schritt macht, segelt er ihr entgegen. Fred guckt verblüfft auf seine Füße und merkt, dass er auf einer kleinen Wolke steht, die an Stellas Faden geknotet ist. Als erstes möchte Fred natürlich wissen, was es mit den ausgeworfenen Fäden auf sich hat. Stella kichert: Mit den kurzen Fäden fessle ich Diabella, meine Taktraumschwester, an die Mondsichel, damit sie mich nicht in meinem Geschäft stört. Die langen Fäden sinken hinab zur Erde. Dort weht der Wind sie überall hin und sie verschlingen sich zu Netzen, in denen sich allerlei Erstaunliches verfängt. Jetzt muss ich nur noch an einem Faden ziehen und ein Mensch beginnt zu träumen. »An so einem Faden hängt auch mein Traumhaus?«, fragt Fred. Stella nickt. »Aber wieso weiß ich dann später nicht mehr genau, wie mein Haus aussieht?«, fragt Fred weiter. Stella lacht. »Es ist wie mit den Wolken. Du schaust in den Himmel und siehst eine Wolke. Du merkst dir genau, wie sie aussieht. Und kurz darauf weißt du es schon nicht mehr. Die Wolke ist zu leicht. So ist es auch mit den Träumen. Das, was du träumst, hängt an meinem Faden. Ich ziehe höher und höher und es wird leichter und leichter. Manchmal aber reißt der Faden und dein Traum stürzt ab. Dann erwachst du mit Schrecken. Und der Traum ist bei dem Sturz so zerbeult, dass du ihn gar nicht mehr wiedererkennst.« »Und die Traumschule?«, fragt Fred ganz aufgeregt. »Hast du die auch am Faden?«
»Was willst du denn in der Traumschule?«
»Du bist doch ein sehr tüchtiger Träumer«, sagt Stella erstaunt.
»Ich will lernen, wie man Träume festhält«, antwortet Fred schnell.
»Wenn du meinst, dann kann ich ja mal schauen.« Stella betrachtet das dicke Bündel aus Fäden, das sie in der Hand hält. Sie zieht mal an diesem, mal an jenem Faden und ruft mit einem Mal: »Ich glaube, ich hab sie!« Sie zieht kräftig an einem der dicksten Fäden. »Ganz schön schwer, deine Traumschule«, sagt sie. Fred beugt sich gespannt über den Mondrand und hält Ausschau. Doch nichts passiert. Keine Wolke teilt sich, keine Traumschule erscheint. Der Traumfaden bewegt sich langsamer und langsamer, bis Stella, die Nachttraumelfe, sagt: »Ich bin so müde, mir wird der Arm so schwer. Komm, Fred, du kannst diesen Faden auch mal halten. Und später, wenn wir dann eingeschlafen sind, darfst du dir deinen Traum selbst einholen.« In der Traumschule. Geschafft! Da ist Fred also tatsächlich in der Traumschule gelandet. Er hat so lange an dem Faden gezogen, den die Nachttraumelfe ihm übergeben hat, bis das Häuschen vor ihm stand. Und dann ist er hineinspaziert, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Merkwürdig nur, dass die Schule von innen so groß ist. Etwas verloren läuft Fred den langen, leeren Korridor entlang. Was nun? Am besten, er geht auf die Suche nach dem Direktor. Endlich entdeckt er eine Tür, die nur angelehnt ist. Vorsichtig schlüpft er durch den Spalt und tritt auf Moos. Überrascht hält er inne. Er steht in einem großen Zimmer mit einem Fußboden aus weichem, grünen Moos. Ringsum an den Wänden hängen spinnenwebzarte kleine Fahnen, die in metallenen Fahnenhaltern stecken. Platz für Fenster gibt es nicht. Das einzige Licht kommt von einer großen grünen Glaskugel auf einem Tisch mitten im Zimmer. Und an diesem Tisch sitzt eine schöne Frau und repariert mit Nadel und Faden eine Fahne. Es ist so still in dem Raum, dass Fred flüstert: »Entschuldigen Sie, wie komme ich bitte zum Direktor?«
»Da bist du schon«, antwortet die schöne Frau. »Ich bin die Traumschuldirektorin und du bist sicher der junge Mann von der Wäscherei mit den Kopfkissen.«
Die Direktorin legt ihre Flickarbeit auf den Tisch und geht Fred erwartungsvoll entgegen.
»Nein, ich bin Fred und Kopfkissen habe ich leider auch nicht«, antwortet Fred. »Ich möchte gern lernen, wie man Träume behält, damit ich mein Traumhaus bauen kann.«
»Jammer, schade«,
seufzt die Direktorin. »Ich warte so dringend auf unsere gereinigten Kopfkissen. Stell dir vor, die Schüler müssen seit Tagen ohne Traumkopfkissen träumen. Was mache ich nur?«
Fred überlegt kurz. »Sie könnten doch aus den Fahnen hier Bezüge nähen und die mit dem Moos vom Fußboden stopfen.«
»Du scheinst ja ein sehr praktischer Träumer zu sein, Fred. Aber das geht natürlich nicht«, sagt die Traumschuldirektorin. »Dieser Raum hier ist mein Mustertraumarchiv. Die Fahnen an den Wänden sind Traumrollen, in die Geschichten eingewickelt sind, alle ordentlich nach Bereichen und Themen sortiert. Hier zum Beispiel siehst du die Abteilung Schlittenfahren.« Sie zeigt rechts hinter sich in eine Ecke mit bläulichen Rollen. Schräg darüber die grauen Fähnchen, das sind die Träume, in denen man sich verlaufen hat. Und hier, sie öffnet eine Klappe im Moosboden und Fred bückt sich und blickt in einen Schacht, dessen Wände mit fahlweißen Traumrollen bedeckt sind. Hier ist die Abteilung Träume vom Fallen. Sie macht die Klappe wieder zu, geht zur linken Wand, nimmt eine goldfarbene Fahne aus ihrer Halterung, rollt sie auf, schwenkt sie langsam vor Freds Augen hin und her und sagt leise und beschwörend: »Und das hier ist der Traum vom Fliegen.« Da zuckt es Fred in den Beinen. Und er fühlt sich plötzlich ganz leicht. Ihm ist, als müsste er sich in die Lüfte schwingen. »Halt! Nein!« ruft er. »Bitte nicht! Ich will doch lernen, wie man Träume festhält. Fliegen kann ich schon.« »Klarer Fall«, sagt die Direktorin und legt die Traumfahne beiseite. »Dann musst du in die Klasse der Vergesslichen. Da sitzen die, die morgens nicht mehr wissen, was sie nachts geträumt haben. Wir gucken uns am besten gleich mal deine zukünftige Klasse an.« Und dann geht es treppauf, treppab durch Flure und Nebenflure, bis sie vor einer Tür stehen, über der eine kleine rote Lampe brennt. Die Traumschuldirektorin legt die Zeigefinger auf die Lippen, sagt: »Psst, da wird gerade geträumt«, und öffnet die Tür einen Spalt. Fred steckt den Kopf durch die Tür und sieht viele Erwachsene und ein paar Kinder, die mit geschlossenen Augen völlig verrutscht auf zu kleinen Stühlen an zu niedrigen Tischen sitzen. »Dass die sich so lümmeln dürfen«, wispert Fred.
»Da siehst du, wie sehr uns die Traumkopfkissen fehlen. Und jetzt machst du am besten gleich mit«, flüstert die Direktorin, schiebt Fred zu einem freien Stuhl in der letzten Reihe und bleibt an der Tür stehen. Vorn am Pult steht eine Lehrerin in einem hochgeknöpften schwarzen Kleid und schwenkt eine grünliche Fahne gleichmäßig hin und her. Mit ernster Miene singt sie immer wieder von vorne: »Alle sieben Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, sieben Köpfchen in das Wasser, sieben Schwänzchen in die Höhle.«
Fred schaut sich das eine Weile an, dann hebt er den Arm und meldet sich. Als die Lehrerin ihn nicht beachtet, schnipst er mit den Fingern und ruft:
»Ich hätte da mal drei Fragen. Erstens, träumen jetzt alle dasselbe? Zweitens, warum schwimmen die Enten verkehrt herum? Drittens, gibt es auch schwerere Aufgaben als Enten zählen?«
Da werden alle Schüler wach und gucken sich verwirrt um. Die Lehrerin wedelt heftig mit ihrer Fahne.
»Weiter träumen! Husch! Das war nur der Neue!«
Und die Direktorin nimmt Fred bei der Hand und zieht ihn hinaus auf den Flur. Fred entschuldigt sich.
»Aber Enten zählen kann ich schon«, erklärt er. »Gibt es keine Klasse, in der praktische Sachen gemacht werden? Eine, die was mit Bauen zu tun hat?«
»Ah, du meinst unsere Traumwerkstatt. Da müssen wir hier um die Ecke. Guck, da ist sie schon.« Wieder öffnet die Direktorin die Tür einen Spalt. Und Fred traut seinen Augen nicht. Die Schüler der Traumwerkerklasse sitzen schlafend an einer langen Werkbank, die Hände bewegungslos auf ein Stück Holz gelegt, und machen sägende Schnarchgeräusche.
»Mag ja sein«, denkt Fred, »dass die im Traum die tollsten Sachen bauen und die Hobelspäne nur so fliegen, aber hier bloß rumschlafen? Das ist nichts für mich. Da ist es 100-mal spannender, mit meinem Freund Sepp ein vermurkstes, echtes Traumhaus zu bauen.« Und so beschließt Fred, auf den Traumschulunterricht zu verzichten. Wie soll er das nur der netten Direktorin erklären? Doch dann hat er eine Idee.
»Wann sind eigentlich Ferien?«,
fragt er die Direktorin, worauf die überrascht antwortet, dass man so etwas hier nicht kennt.
»Wir unterrichten das ganze Jahr, auch sonnabends und sonntags. Schließlich will richtiges Träumen gelernt sein. Ich habe dir noch längst nicht alle Klassen gezeigt. Aber wenn jetzt Ferien wären, fährt Fred unbeirrt fort, dann könnten sie in Ruhe auf die Kopfkissen warten und die Traumschüler hätten Zeit, sich zu erholen. Die Traumschuldirektorin macht ein zweifelndes Gesicht. Doch in dem Moment läutet die Pausenglocke und die Schüler kommen ganz verrenkt aus den Klassenzimmern geschlurft. Sie reiben sich die Augen, recken die Arme, massieren sich den starren Hals und stöhnen: Ui, bin ich krumm. Ich bin ganz steif. Mensch, tut mir der Rücken weh. Da hat die Direktorin ein Einsehen. Sie klatscht in die Hände und ruft: Alle mal herhören. Ab sofort sind große Traumschulferien. In 6 Wochen sehen wir uns wieder. Die Traumschüler jubeln: Hurra, Ferien! Im Nu sind sie aus der Schule verschwunden. Und mit einem Mal sieht die Direktorin sehr müde und alt aus. Sie schüttelt Fred zum Abschied die Hand und sagt: Vielen Dank, das war eine sehr gute Idee. Ich glaube, ich werde jetzt mal richtig ausschlafen. Zwei Überraschungen für zwei. Es ist schon hell, die Sonne scheint ins Zimmer und trotzdem liegt Fred noch im Bett. Er hat überhaupt keine Lust aufzustehen. Es ist nämlich Samstag und da haben die Bauarbeiter frei. Und wenn die Arbeiter nicht kommen, dann kommt auch der Lehrling nicht, Freds neuer Freund Sepp. Also wird es heute nichts mit dem Bauen am Traumhaus hinten im Garten unter der Kastanie. Fehlt der Sepp, bleib ich im Bett. Naja, das ist nicht so ganz geglückt, denkt Fred. Sepp kann eben besser reimen. Sepp kann sowieso alles besser. Und deshalb bleib ich einfach bis Montag liegen, beschließt er. Doch er hört seine Mutter von der Treppe aus rufen: Wo bleibst du denn? Das Frühstück wartet. Wer hat gestern versprochen, dass er mir beim Einräumen hilft? Auch das noch. Dass er der Mimamu helfen wollte, das hat Fred vollkommen vergessen. Lahm klettert er aus dem Bett, trödelt im Badezimmer herum, wo es immer noch kein warmes Wasser gibt, und sitzt schließlich mit strubbeligem Haar am Frühstückstisch. Erst als er seine Cornflakes aufgegessen hat, ist er richtig wach. Und nun fällt ihm auch wieder ein, was er nachts erlebt hat. »Weißt du, wo ich letzte Nacht war, Mimamu? Das errätst du nie. In der Traumschule. Ich hab dir doch erzählt, dass ich meine Träume nie richtig behalten kann.« Das muss ich aber, weil ich doch mit Sepp mein Traumhaus bauen will und es einfach nicht klappt. Tja, lacht die Mutter, das habe ich gesehen. Und? Hat die Traumschule dir geholfen?
Nee, das war gar nichts. Weißt du, was die da im Unterricht machen? Die zählen Enten oder sie schnarchen nur. Da gehe ich nicht mehr hin.
Die Mutter muss wieder lachen, aber Fred ahnt, was sie gleich sagen wird. Umzugskisten auspacken, Sachen einräumen. Dazu hat er keine Lust. Lieber möchte er raus. Prompt sagt die Mutter: Du bleibst hier. Er probiert etwas anderes.
Mimamu, sagt er listig, du bist doch Architektin. Kannst du mir erklären, wieso die Traumschule von außen erst so klein aussah und innen dann plötzlich ganz viele Zimmer, Treppen und Flure hatte?
Das ist die Kunst, die man als Architekt lernt. Einen Raum so geschickt aufzuteilen, dass möglichst viele Dinge hineinpassen, sagt die Mutter. Am besten holst du dir einen Umzugskarton und probierst es aus. Fred weiß etwas Besseres. Ich baue selbst ein Häuschen, ein Pausenbrothaus für Sepp. So eins, wo er sein Frühstück drin aufbewahren kann. Das hat er noch nicht. Fred ist ganz begeistert von seiner Idee. Sofort will er rausstürmen und Holz von der Baustelle besorgen. Doch die Mutter hält ihn zurück. »Halt, warte mal. Mit Bauholz wird das Häuschen viel zu schwer. Ich habe einen anderen Vorschlag. Du darfst unsere alten Frühstücksbrettchen nehmen.« Das gefällt Fred. Ein Frühstückshaus aus Frühstücksbrettchen? Er sucht sich sein Werkzeug zusammen, räumt den Küchentisch frei und schon sägt er los und klebt und hämmert. Komisch ist nur, dass er nicht der Einzige zu sein scheint, der hier hämmert. Fred legt den Hammer hin und horcht. Und hört, wie draußen ebenfalls gehämmert wird.
als wollte sich jemand lustig machen über ihn. Da muss er mal gucken gehen. Er flitzt zur Haustür. Aber nun wird seine Mutter entschieden streng. Ich habe dir gesagt, du bleibst hier. Erst wenn ich jetzt sage, darfst du raus. Alles sehr merkwürdig, denkt Fred. Dann vergisst er die Sache. So vertieft ist er in seinem Mini-Hausbau. Und endlich ist es soweit. Auf dem Küchentisch steht ein erstklassiges Pausenbrothaus mit 2 Etagen und einem Dach. Fred platzt vor Stolz und ruft, guck mal, Mimamu, hier vorne, das sind 2 Schubladen übereinander. Die unten ist für Wurstbrote, die oben für Käsebrote. Und ins Dach habe ich hinten ein Loch gesägt. Da kommt die Thermosflasche rein, die ist der Schornstein. Und wenn Sepp da heißen Kaffee drin hat und den Verschluss abschraubt, kommt echter Dampf raus. Freds Mutter ist begeistert. Das ist das schönste Pausenbrothaus, das ich kenne. Da wird der Sepp aber staunen, sagt sie. Natürlich möchte Fred, dass auf der Stelle Montag ist, damit er sein Geschenk überreichen kann. Doch leider ist immer noch Samstag. Und raus darf er auch nicht. Noch etwas Geduld. Gleich ist jetzt. Und dann geht's los, sagt seine Mutter. Nun fängt die Mimamu auch noch an, komisch zu werden, denkt Fred, als seine Mutter ans Fenster geht, hinausschaut und mit der Hand seltsame Zeichen macht. Plötzlich sagt sie, Überraschung, Überraschung, jetzt ist jetzt. Sie bindet Fred ein schwarzes Tuch über die Augen, nimmt seine Hand und führt ihn nach draußen. Fred merkt, dass sie nach hinten in den Garten gehen. Vorsicht, hört er seine Mutter, hier kommt eine Kurve. Und gleich sind wir da. So. Sie bleiben stehen. Es ist ganz still. Nur ein paar Vögel zwitschern. Da legen sich 2 Hände schwer auf Freds Schultern und eine Stimme sagt, »Guten Tag, mein Freund. Hast du heute schon geträumt?« »Das ist doch der Sepp. Was macht der denn hier?« denkt Fred. Jemand nimmt ihm das Tuch ab und Fred muss die Augen kurz zukneifen. So hell ist es plötzlich. Dabei steht er doch unter der Kastanie. Fred blickt hoch und stößt einen Freudenschrei aus. Ein funkelnagelneues Baumhaus schwebt oben in der Kastanie. Fred reckt sich fast den Hals aus, um alles genau zu sehen. Ein richtiges Haus hat sein Freund Sepp ihm da gebaut, mit Tür und Fenstern und Balkon und sogar mit einem Aussichtsturm. Aber Moment mal, da fehlt doch was. Wie kommt man denn da rauf? Fragt er. Sepp tut so, als würde er heftig nachdenken. Dann schüttelt er den Kopf. Ich weiß es nicht. Du bist der Chef. Am Faden, wie bei der Nachttraumelfe, ruft Fred. Und Sepp sagt, gut, dann machen wir das auch. Er löst hinter dem Baum ein Seil, das oben an einem dicken Ast befestigt ist und über 3 Rollen läuft. Am anderen Ende des Seils hängt eine Holzstange als Sitzbalken. Einsteigen bitte, ruft Sepp. Und hält Fred und der Mutter die Stange hin. Zu dritt setzen sie sich vorsichtig darauf. Und nun fährt Fred uns mit dem Flaschenzug in sein Luftschloss, in sein Himmelshaus, sagt Sepp und lässt ihn am Seil ziehen. Ganz leicht geht das. Sepp braucht gar nicht mitzuziehen. Sachte schweben sie hinauf ins Baumhaus. Fred und seine Mutter schauen sich staunend um. Die Mutter lobt die solide Arbeit und befördert Sepp zum Baumhausmeister. Sepp strahlt und da fällt Fred etwas ein. Er saust mit dem Fahrstuhl wieder zur Erde und rennt ins Haus. Er nimmt das Pausenbrothaus, rennt zurück und schenkt es Sepp. Sepp ist überwältigt. Das schönste Haus der Welt, das kriegt man nicht für Geld. Was wäre eine Pause ohne Brot? Oh je, es herrschte große Not. Jetzt hat mein Brot sogar ein Haus. Da kommt es stets zur Pause raus. Fred und seine Mutter klatschen Beifall. Und Sepp, der Reimer, strahlt. Wenn bloß schon Montag wäre, dann könnte ich jetzt Pause machen, sagt er. Das können wir auch so, sagt Fred. Und dann sitzen die 3 auf dem Baumhausbalkon, speisen vergnügt und finden, dass auch ein Samstag richtig schön sein kann.
Ihr hörtet von echten Traumhäusern und richtigen Luftschlössern von Peter Blie, gelesen von Hermann Lause.
Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.